erreichen. Was würdest du in den ersten 100 Tagen als Wissenschafts-, Forschungs- und Kultusministerin erledigen?
Ja, das ist ja, ich glaube, da habe ich letztes Jahr schon mal was zu gesagt. Also mein größter Schmerz war einfach die Fehlbesetzung von Frau Karliczek natürlich, die sich in dem Gebiet, glaube ich, nicht ausreichend gut auskannte, als hätte die da was Sinnvolles zu sagen können. Das, mein zweiter sehr großer Schmerz ist, dass ich ja seit vielen Jahren, also seit ich in die deutsche Wissenschaftslandschaft eingetreten bin, das war 2010, in Frage stelle, ob es wirklich eine sinnvolle Sache ist, dass Bildung und Forschung Landessache ist. Das halte ich für nicht gut. Ich glaube aber, dass ich als neu gewählte Wissenschaftsforschungs- und Kultusministerin nicht die Möglichkeit hätte, das föderale System neu zu machen. Das wäre sehr schade. Aber gut, das könnte ich nicht. Das Zweite, und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es eventuell jetzt in der Ampelkoalition auch tatsächlich passiert, Bildung und Forschung, wenn Bildung auch kindliche Bildung umschließt, gehört gar nicht zwingend in eine Hand, meines Erachtens. Es sind für mich zwei verschiedene Gewerke. Eine Forschungsministerin, guck mal, das war auch gut. Gerade noch die Kurve gekriegt. Eine Forschungsministerin muss nicht zwingend auch eine Schulministerin sein. Das halte ich für, also in meinem Fall wäre das sicherlich keine gute Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf der Forschungsebene viel beizutragen hätte. Auf Schulebene gibt es da sicherlich viel qualifiziertere Leute. Das würde ich machen. Und dann würde ich im Zweifelsfall, ich überlege gerade, ob ich das jetzt sage oder ob mich dann alle einfach wirklich hassen. Ich würde eine gute Agentur suchen, die eine Kampagne, eine Informationskampagne umsetzt, in der ich, nachdem ich mich natürlich vorher mit sehr, sehr vielen Leuten von der GEW und solchen Menschen lange habe streiten müssen, in der transparent kommuniziert wird, dass das System der befristeten Stellen in der Qualifikationsphase in der deutschen Wissenschaft das einzig mögliche System ist. Und das ist sehr schmerzhaft, das weiß ich auch, aber ich sehe keine logische, mögliche Alternative dazu. Wenn wir anfangen, Doktoranden zu entfristen oder Habilitanten und Habilitantinnen zu entfristen, dann bedeutet das, dass wir alle mitnehmen müssen und diese Qualifikationsstellen auf der einen Seite dann belegt sind. Und zweitens ist es so, wenn ich Professorin für Fach X werde, dann werde ich das ja deshalb, weil ich in einem langen Prozess mich an jeder Stelle qualifiziert und empfohlen habe dafür und am Ende besser war als die anderen. Also so sollte es am Ende oder im besten Fall natürlich sein. Wenn wir sagen, dass jeder und jede, die anstrebt, eine wissenschaftliche Karriere zu machen in Deutschland an einer deutschen Universität, das in dem nachvollziehbar wichtigen Sicherheitsnetz macht, dass man danach den Rest seines Lebens an einer deutschen Universität arbeiten kann, haben wir für eine kurze Zeit sehr viele Leute sehr glücklich gemacht. Danach machen wir dann ganz, ganz viele Jahre lang ganz viele Leute ganz unglücklich, weil es keine Stellen mehr gibt, weil die ja besetzt sind. Und im Zweifelsfall sind die mit Leuten besetzt, die nicht die beste Wahl für dieses Fach in der wissenschaftlichen Repräsentation für eine deutsche Universität sind. Und das ist total bitter.
Ich hatte jetzt viel kleinteiliger gedacht. Ich hatte gedacht, du sagst,
ich fand das super
eine Kommunikationsagentur, damit die alle Elternbriefe schreibt und man dann nicht mehr mit so schlechtem Stil belästigt wird oder sowas.
Ja, nee, das wäre dann ja etwas, das würde meine Staatssekretärin organisieren, dass das gemacht wird. Aber als Ministerin würde ich versuchen, meine Sicht der Dinge zu erklären, warum es so ist, dass die Qualifikationsphase befristet bleiben muss und dass man natürlich an der Stelle ins Risiko geht, wenn man sagt, ich möchte diesen Job machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, also das Fach, in dem ich promoviert habe, zum Beispiel, ich habe ja nicht in Deutschland promoviert, für das Fach, in dem ich promoviert habe, gibt es in Deutschland genau drei Lehrstühle. Und mir war zu jedem Zeitpunkt klar, also wirklich zu jedem Zeitpunkt in der ganzen Geschichte, war mir klar, dass ich natürlich ins Risiko gehe, wenn ich sage, und du weißt ja auch, wie alt die Leute sind, die den Lehrstuhl besetzen und wann der frei wird, ne? Und mir war zu jedem Zeitpunkt klar, dass ich ins Risiko gehe, wenn ich sage, ich möchte Professorin für X werden, weil es gibt ja in Deutschland nur 3 Stellen. Und zu sagen, wenn ich dann aus Versehen oder durch, also ich meine, es ist ja noch nicht mal ein Zufall, weil wenn es nur 3 Stellen gibt bei 80 Millionen Menschen, dann, ne, ist das natürlich ein riskantes Unterfangen. Wenn ich von vornherein weiß, naja gut, sonst bleibe ich halt unbefristet im Mittelbau. Ja, gut, dann ist das Risiko deutlich kleiner, aber dann haben wir halt jetzt einfach dann die nächsten 30 Jahre mich da unbefristet im Mittelbau und vielleicht war ich ja gar nicht gut, weiß man ja auch nicht. Naja, ja. So. Gut. Jetzt können alle ausmachen.
Nee, wir sind ja erstmal
befristet im Mittelbau sind und drunter leiden. Und ganz ehrlich, das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Also ich habe 12 Jahre im In- und Ausland auf befristeten wissenschaftlichen Stellen gearbeitet. Ich kenne den Schmerz dahinter. Der ist mir total klar. Ich glaube nur, dass der alternativlos ist. Und wenn ich gucke, in den USA ist es gleich, in den Niederlanden ist es gleich. Das sind die beiden Länder, in denen ich gearbeitet habe. Weil es, also
die Agentur
für mich,
wird es regeln, dass da
okay, du möchtest
nicht mehr weiter drüber sprechen. Die werden dein Image weiterhin mit wieder aufbauen.
Okay.